Jetzt läuft alles. Es ist die letzte Vorlesung vor der Weihnachtspause, da haben wir mein Aussehen. Ich überlege, ob ich noch irgendwas, falls mir noch was einfällt, dann Ankündigung mache ich das am Ende. Wir sollten relativ nahtlos da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, denn wir haben den Beweis nicht ganz zu Ende geschafft. Ich hätte da ungern dann so den Rest quasi verschluckt oder überzogen, das wollte ich nicht machen. Stattdessen gucken wir jetzt nochmal, worum es ging. Wir sind bei Satz 5.2. Von Eisenstein, das sogenannte Eisenstein-Kriterium für die Irreduzibilität von Polynomen. Und wir haben hier wieder die besondere Situation, dass wir einen faktoriellen Ring haben und der soll vom Nullring verschieden sein, sodass es also einen Quotientenkörper dazu gibt, den haben wir auch. Der Ring heißt R, der Körper heißt K, R soll ein Teilring von K sein. Und wir haben ein Polynom aus dem Polynomium über dem Grundring, also aus Rx. Dann haben wir ein Primelement, ein kleines R, für das ganz viel gelten soll, bezogen auf die Koeffizienten von P. Kurz zusammengefasst sollen alle bis auf den Leitkoeffizienten durch R teilbar sein, der Leitkoeffizient nicht und das Absolutglied soll nicht durch R Quadrat teilbar sein. Das waren unsere Voraussetzungen und dann soll wie durch ein Wunder herauskommen, dass das Polynom irreduzibel ist in Kx. Ja, dann haben wir angefangen und gesagt, okay, wir können das Polynom P schreiben als Q mal A, wobei A aus dem Ring kommt und Q aus Rx kommt und primitiv ist. Bei primitiven Polynomen haben wir den Vorteil, dass da egal ist, ob wir Irreduzibilität in Rx oder in Kx nachschauen, denn das war was, was wir für primitive Polynome gezeigt hatten und hier verwenden wir das K in Quotientenkörpers. Jetzt gucken wir uns also Q an, denn offensichtlich sind in Kx P und Q assoziiert. Wir hatten das Nullpolynom schon rausgeworfen, das heißt A war nicht Null und dann ist A ja eine Einheit in K. Also sind P und Q in Kx assoziiert und dort ist dann egal, von welchem Polynom wir die Irreduzibilität zeigen. Also können wir die genauso von Q zeigen. Und wegen der Primitivität ist dann wieder egal, ob wir in Kx oder in Rx gucken. Also gucken wir in Rx. Wir schreiben also Q als S mal T. S und T kommen aus Rx und wir versuchen zu zeigen, dass S und T Einheiten oder zu Q assoziiert sind. Das war der Plan. Und dann haben wir Zeug gemacht. Koeffizienten, Summen, Teilbarkeit, bla 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 bla. Wir haben die Voraussetzungen benutzt und am Ende kam raus, und deswegen schreibe ich das Zwischengedöns nicht hin, am Ende kam raus, dass der Grad von Q der Grad von S sein muss und mit der Gradformel wissen wir, dass der Grad von Q der Grad von S plus Grad von T ist. Das heißt, das funktioniert nur, wenn der Grad von T 0 ist. Wir haben jetzt also in Wirklichkeit Q geschrieben als ein Polynom S aus Rx mal ein konstantes Polynom. Das kann wieder nicht das Nullpolynom sein, denn sonst wäre Q das Nullpolynom und dann P auch, aber diesen Spezialfall hatten wir am Anfang schon ausgeschlossen. Das ist also jetzt die Situation. T ist konstant, nicht das Nullpolynom. Und wir schauen mal, was das bedeutet, denn wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ich habe ja behauptet, dass wir darauf hinaus wollen, dass jetzt S und T Einheiten bzw. zu Q assoziiert sind. Und da sind wir fast, aber noch nicht ganz, denn ein konstantes Polynom zu sein reicht nicht. Wir wollen jetzt darauf hinaus, dass T eine Einheit ist. In R. Also in R sind wir schon mal, aber wir sind möglicherweise noch keine Einheit. Aber okay, was wäre denn los? Angenommen, T aus R wäre keine Einheit. Das heißt, wir haben hier jetzt ein konstantes Polynom, das wir mit S multiplizieren, um auf Q zu kommen. Bei einem konstanten Polynom kann man sich auch wirklich vorstellen, wie das passiert, denn das Polynom S steht da mit seinen ganzen Koeffizienten. Oh, wo laufe ich eigentlich rum? Das glaube ich besser. S hat irgendwelche Koeffizienten. Und indem wir jetzt mit dem konstanten Polynom T multiplizieren, multiplizieren wir quasi immer die Koeffizienten mit T, alle mit dem gleichen. Dann sind also die Koeffizienten von Q alle dadurch teilbar. Q ist primitiv. Das Einzige, wodurch alle Koeffizienten teilbar sein dürfen in R, sind Einheiten. Deswegen ist T jetzt doch Einheit. Ich schreibe jetzt irgendwas kurz hin, ne? Quatsch, und dann sind wir fertig. Da alle Koeffizienten Q durch T teilbar sind, ja, Pronomen nicht primitiv. Also es ist doch eine Einheit, es ist zu Tu assoziiert. Fertig, das war das Ende des Beweises und ich hoffe, dass Sie finden, dass es eine gute Entscheidung war, das nicht irgendwie zu verschlucken, sondern es ein bisschen zu feiern. Und dann haben wir das Pool, das irreduzibel ist. T ist eine Einheit, Q ist irreduzibel in Rx, also auch in Kx, was ja primitiv ist. Also ist auch das in Kx dazu assoziierte Polynom P in Kx irreduzibel. Ja, kleinen Moment, ich schreibe den Satz zu Ende. Und das war die Aussage des Satzes. So, ach so, mal wieder, oh oh, Neustart. Nee, jetzt nicht. Gut, dass es diese Option gibt. Macht es doch bitte später, wenn unsere Vorlesung vorbei ist. Wollten Sie mich darauf hinweisen? Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. So, ja, herzlich willkommen. Mittendrin, echte Vorlesung. Die ist übrigens immer so, nur ich sehe sonst nicht so aus. Also, nicht ganz so. Alles klar, was haben wir jetzt getan? Wir haben angefangen mit einem Polynomen Rx. Wir wollten zeigen, dass es irreduzibel ist in Kx, also über einem Quotientenkörper. Und wir haben uns zurückgezogen auf eine Situation, wo wir ein primitives Polynom angucken konnten, weil nämlich da egal war, in welchem Polynomring wir arbeiten. Und dann haben wir das ausgenutzt und haben einfach argumentiert mit allem, was wir so entwickelt haben bisher. Dann haben wir nochmal so Koeffizientengedöns gemacht mit Teilbarkeit und so kamen es am Ende raus. Das war das Eisenstein-Kriterium. Und wir haben ja letztes Mal schon über Beispiele gesprochen, wo man es anwenden kann. Gleich kommt noch mehr. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, was Sie für Fragen haben noch jetzt zum Beweis. Haben Sie sich wieder erinnert? Freuen Sie sich so wie ich, dass wir jetzt fertig sind damit?
Übrigens ist Kapitel 5 dann auch fertig. Das ist so ein ultra kurzes. Der Rückblick wird wahrscheinlich so, ja, dass das passiert und dann das fertig. 30 Sekunden Podcast.
Oder vielleicht haben Sie ja noch Wünsche. Dann schauen wir auf die Beispiele, die vorbereiteten. Im ersten Beispiel schauen wir uns ein Polynom aus Qx an, das erstmal überhaupt nicht so aussieht, als ob man da mit Eisenstein was machen könnte, denn die Koeffizienten kommen ja größtenteils ganz das Z. Da würde man jetzt mal denken, ja, das ist eine ganz blöde Idee, da mit Eisenstein zu kommen. Naja, vielleicht nicht. Man kann ja mal P umformen zu einem ganzzahligen Polynom, indem wir gucken, womit muss ich multiplizieren? Naja, mit 25, dann wird daraus ein ganzzahliges Polynom. Das ist dann ein anderes Polynom, aber das können wir uns dann erstmal anschauen, denn dadurch, dass es ganzzahlig wird, haben wir eine Chance, daraus ein Irreduzibilitätskriterium zu machen. Gesundheit. Also gucken wir uns 25 mal P an. Das hat jetzt wunderschöne ganzzahlige Koeffizienten und scharfes Hinschauen gibt auch einen Kandidaten für eine Primzahl, denn wir brauchen jetzt ja ein Primelement bzw. ein irreduzibles Element, das ist ja dasselbe in faktoriellen Ringen. Und Z ist ein faktorieller Ring, das heißt, wir können jetzt auf die Suche gehen nach Primzahlen, die das Eisenstein-Kriterium erfüllen. So. Manchmal findet man keine, aber hier haben wir Glück, hier klappt das mit der Primzahl 5. Gucken wir einmal nach. 5 teilt alle Koeffizienten bis auf den Leitkoeffizienten, ja. Stimmt. 5 Quadrat, also 25, teilt nicht, das Absolut geht jedenfalls nicht in Z. Passt auch. Und dann sagt uns das Eisenstein-Kriterium, dass 25 mal P in Qx irreduzibel ist. Und jetzt die Frage, was uns das für unser ursprüngliches Polynom sagt. Das ist ein Schritt, den wir jetzt noch gehen müssen. Also wir haben 25 mal P und das ist in Qx irreduzibel. Und in Q ist 25 eine Einheit, denn in Q lebt ja ein multiplikatives inverses Wachstum, ein 25. Das heißt, in Q oder über Q sind P und 25 mal P assoziiert. Und Irreduzibilität ist etwas, was sich mit assoziiert sein verträgt. Das heißt, hier können wir genauso argumentieren wie vorhin im Beweis. In Qx haben wir hier zwei assoziierte Polynome, wenn das eine irreduzibel ist, dann das andere auch. Super, also schon mal sehr praktischer Trick. Man kann, wenn man in Qx arbeitet, gucken, kann ich daraus jetzt geschickt ein ganzteiliges Polynom machen, indem ich mit irgendwas, was nicht null ist, multipliziere. Da weiß ich, dass es für die Irreduzibilität in Qx egal ist. Und dann schaue ich, ob ich bei dem ganzteiligen Polynom irgendwas Cleveres machen kann. Eisenstein oder vielleicht was ganz anderes. Das ist eine Möglichkeit. Nächstes Beispiel. Wir ändern den Ring, über den wir arbeiten. Wir gehen also jetzt nicht von Z zu Q oder umgekehrt, sondern wir machen noch was anderes. Hier ist die Idee, dass wir in einen Faktorring von Z gehen. Das Polynom, das hier steht, T, ist schon ein ganzzahliges Polynom, aber wenn wir da jetzt mal so vertrauensvoll draufschauen, dann sehen wir, oder sehe ich zumindest, keine Primzahl, mit der ich Eisenstein machen könnte. Und es ist ein Polynom vom Grad 4, da habe ich auch keine Lust, zu Fuß auszurechnen, ob das irreduzibel ist, indem ich mir mögliche Faktorisierung angucke. Das sieht alles nach nicht besonders viel Spaß aus und deswegen gucken wir, ob uns was anderes einfällt. So, wir schnappen uns eine Primzahl, die so ist, dass wenn wir die Koeffizienten in einem Faktoring von Z modulo dem Ideal, was von dieser Primzahl erzeugt wird, angucken, dass dann die Koeffizienten irgendwie angenehm klein werden, vielleicht verschwinden auch welche, vielleicht vereinfacht sich das Polynom zu etwas, bei dem man besser die Irreduzibilität erkennen kann. Und dann ist nur noch die Frage, was nützt uns diese Information, wenn wir von Z zu einem Faktoring von Z gegangen sind. Aber kommen wir dazu. Probieren wir es erstmal aus. Und das ist übrigens etwas, was in der Praxis passiert in Computeralgebra-Systemen. Wenn Sie in einem Computeralgebra-System auf Irreduzibilität testen, dann werden unter anderem solche Sachen gucken. Was da passiert? Erstmal möchte ich Notation einführen für alle Z aus Z, damit das hier einmal ordentlich steht. Sei Z quer definiert als untere Z mut. Fünfmal. Und dann verließe die Kreide. Na, aber da ist eigentlich noch genug da. Z quer sei 5 mal Z plus das kleine Z. Und dann schauen wir uns die Koeffizienten des Polynoms an. Vorne bei x hoch 4 steht einfach eine 1, also 1 quer. Achso, das kann ich jetzt quasi übertragen, indem ich sage, bei Polynomringen mache ich das für die Koeffizienten. Und dann habe ich quasi für Polynome auch so eine Quernotation, indem ich nämlich einfach bei allen Koeffizienten die Quernotation verwende. Das heißt, t quer definiere ich jetzt als 1 quer mal x hoch 4 plus, was kommt als nächstes, 5 quer x hoch 3 plus 35 quer mal x Quadrat plus 10 quer mal x plus 7 quer. Und das kommt jetzt aus Kx. Vielleicht wird gleich deutlich, warum die Primzahl 5 hier eine gute erste Idee war. Das ist nicht immer so klar, welche Primzahl da geschickt ist. Aber hier finde ich, dass man schon sehen kann, da fallen drei Terme einfach weg, wenn ich jetzt die Koeffizienten im Faktoring angucke. 5 quer ist nämlich das gleiche wie 0 quer, 35 quer auch, 10 quer auch. Das heißt, daraus wird jetzt 1 quer mal x zu 4 plus 7 quer ist das gleiche wie 2 quer, das ist ein bisschen einfacher. Und jetzt habe ich ein Polynom, was übersichtlicher ist. Das ist ein Polynom von Grad 4. Welche Möglichkeiten für Faktorisierungen gibt es, wenn ich das jetzt also schreiben möchte, als Produkt von zwei Polynomen? Wie können die aussehen? Was können die für Grade haben? Wenn ich t quer schreibe als Produkt von zwei Polynomen, welchen Grad können die haben? Gradformel? Na? Ja?
0, 1, 2, 3, 4.
Ja, und in welchen Kombinationen?
Ja, so, dass die Summe der beiden Grade wieder 4 ist.
Ganz genau, vielen Dank. Die Grade für mögliche Teiler des Polynoms t quer in dem Polynomring, wo wir sind, sind 0 bis 4, weil t quer ja selber Grad 4 hat und dann kommt die Gradformel. Und wenn ich jetzt t quer faktorisiere und als Produkt von zwei Polynomen schreibe, dann müssen die Grade sich immer zu 4 ergänzen. Also habe ich sowas wie 0 und 4, 1 und 3, 2 und 2 und andersrum. Bei 1 und 3 wäre es ja so, dass dann eins der beiden Polynome Grad 1 hätte. Wir können die normiert wählen, weil t quer normiert ist und dann kann man die beiden Faktoren auch normiert wählen. Und das heißt, dass wir dann ein Polynom da stehen hätten der Form x plus oder minus irgendwas aus dem Körper z modulo 5 mal z. Das wäre dann eine Nullstelle. Das heißt, wir können jetzt, das machen wir nicht, aber man könnte jetzt einmal durchgehen, kommt da jemals 0 raus, wenn man die ganzen Körperelemente einsetzt, also 0 quer bis 4 quer, dann sieht man immer, 0 kommt nie 0 raus. Passt nicht. Das heißt, wir haben keine Nullstelle, das heißt, wir haben auch keine Zerlegung des Polynoms in etwas von Grad 1 und etwas von Grad 3. 0 und 4 ist langweilig, also ist die einzige spannende Option 2 und 2. Und da gucken wir jetzt auch nur kurz, wie das aussieht und die ganzen Rechnungen machen wir nicht. Ich wollte Ihnen ja nur zeigen, wie es uns vergeht. Falls wir t quer schreiben können als, naja, wir machen es wieder normiert. Und dann haben wir doch so Polynome der Form x Quadrat plus a quer mal x plus b quer mal x Quadrat plus c quer mal x plus d quer. Wobei a quer, b quer, bla 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 aus k kommen, also aus z-Modulo 5. Dann erhalten wir Gleichungen für die Koeffizienten. Ich schreibe jetzt nur eine hin, Sie sehen, da kommen noch mehr raus. Einfach weil hier die Terme für Grad 3, 2 und 1 verschwinden, das liefert Gleichungen. Und eine Gleichung, die man sofort sieht, ist immer die fürs Absolut lief. B quer mal D quer muss 2 quer sein. B quer mal D quer muss 2 quer. Und dann kann man sich schon überlegen, was es für Möglichkeiten für B quer und D quer gibt, damit das erfüllt ist. Und dann kriegt man Einschränkungen und dann kommt auch wieder raus, dass das nicht funktioniert. Bla bla bla, wieder vor. Das heißt, am Ende zeigt man mit diesen Methoden, also nach Nullstellen gucken und hier Koeffizienten vergleichen, dass t quer irreduzibel ist in z modulo 5 mal z. X. Und warum ist das jetzt ein Fortschritt und warum ist das eine Methode, die handhabbar ist und auch für Computer? Zuerst beantworte ich die erste Frage. Das hilft, weil wir jetzt daraus schließen können, dass t irreduzibel gewesen sein muss am Anfang. Denn wenn es das nicht wäre, hätten wir eine Zerlegung und die könnte man dann mit der Quermethode übertragen auf eine Zerlegung von t quer. Aber so eine hätten wir dann jetzt erfinden müssen. Haben wir nicht. Und das ist gut umsetzbar für Computer, weil zum Beispiel dieses Nullstellengedöns in einem endlichen Körper passiert, in endlich vielen Elementen, da kann man also in endlicher Zeit testen auf Nullstellen und auch solche Zerlegungen und hier Koeffizientenvergleich, das ist alles noch machbar. Keine Ahnung, ab welchem Grad das dann für Computer unangenehm wird, dafür kenne ich mich da nicht genug aus, aber eine andere Sache möchte ich noch anmerken, manchmal kommen dann plötzlich für so ein Polynom mit Querstrich drüber, wo man die Koeffizienten in so einem Faktoring betrachtet, Zerlegungen raus. Das kann passieren. Und da muss man prüfen, ob dazu eine echte Zerlegung des ursprünglichen Polynoms gehört oder nicht. Denn manchmal entstehen welche, die aber nur funktionieren, wenn man die Koeffizienten im Faktoring betrachtet und nicht, wenn man die Originalkoeffizienten betrachtet. Das gibt's. Gehe ich jetzt nicht tiefer darauf ein, weil wir noch andere Themen haben und für mich jetzt Kapitel 5 abgeschlossen ist. Schon. Aber Sie dürfen natürlich noch was fragen. Ich habe hier so ein bisschen was hingeschrieben. Das habe ich alles so oder so ähnlich erzählt. Und damit haben Sie jetzt so ein paar Ideen gesehen, wie man bei Polynomen in verschiedenen Polynomringen nachgucken kann, ob die irreduzibel sind. Es gibt noch mehr Sachen, so Kriterien mit Nullstellen und so Zeug. Und da können wir dann auch noch drüber reden. Wenn es nicht in den Übungsaufgaben vorkommt, dann können wir es im Workshop besprechen oder bei der konkreten Prüfungsvorbereitung oder so. Ja. Aber es sind Fragen, auf die Sie vorbereitet sein müssen. Also wie erkennt man im Ring XY, ob da irgendein Element prim ist oder irreduzibel? Was haben Sie da je nach Ring zur Verfügung, abgesehen von der Definition, dass man einfach zu Fuß die Definition nachguckt. So, erste Gefahren gibt es dann. Erstmal gar keine. Na dann schauen wir, was Kapitel 6 für uns bereithält. Hier passiert jetzt etwas Neues. Wir sind nämlich jetzt erstmal mit dem Thema Ringe und so weiter durch. Natürlich nicht wirklich, weil es immer noch mal so wiederkommt. Aber jetzt beginnt der zweite Teil der Vorlesung und es beginnt das grobe Thema Zahntechnik. Primzahlen und ihre Freunde und alles, was damit zu tun hat. Und so steigen wir auch in Kapitel 6 ein. Es gibt auch Rückbezüge. Wir müssen Dinge über Ringe wissen. Das solltet ihr jetzt nicht vergessen. Aber für alle, die jetzt am Ende die Nase voll hatten von Polynomringen und Gedöns, ist das jetzt die Chance auf einen Neustart. Und wir fangen ganz klassisch an und ganz langweilig. Ich hoffe, dass eigentlich alle von Ihnen das wissen und auch schon mal einen Beweis gesehen haben. Es gibt unendlich viele Primzahlen in Z. Okay. Wer glaubt, dass das stimmt? Ist ja auch nicht klar so, aber viele glauben, dass das stimmt oder sind nicht motiviert genug, sich zu melden. Wer glaubt es nicht? Kann ja auch sein. Wer hat einen Beweis dafür gesehen? Nicht alle, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Aha, na dann ist ja sinnvoll, dass wir hier nochmal kurz drüber reden, oder? Alles klar, ich wische. Dann möchte ich gerne ein paar Beweise denen hören, von denen, die gesagt haben, dass sie schon mal einen Beweis gesehen haben. Also kramen Sie bitte kurz in Ihre Erinnerung und wir besprechen einen Beweis zusammen. Na, wie macht man das? Wie haben Sie es gemacht, irgendwo, schon mal? Ich weiß nicht, ob in einer anderen Vorlesung oder in der Schule. Ja.
Man nimmt an, man nimmt das Gegenteil an, also den Widerspruchsbeweis, Annahme, es gibt endlich viele Primzahlen. Das heißt, man könnte eine Liste machen sozusagen und dann könnte man die miteinander alle multiplizieren. Mhm. Und dann kann man noch plus 1, man sagt, okay, man kann noch sagen plus 1. Mhm. Und wenn man jetzt nicht durch irgendeine beliebige Primzahl teilt, kommt halt nichts mehr raus. Das heißt,
bleibt immer der Rest 1, ne?
Ja.
Aha, okay. Fangen wir mal so an, danke. Angenommen, das sei falsch. Das heißt, wir können eine endliche Liste machen, dann schreiben wir das doch mal auf. Seien dann n aus n und p1 bis pn genau alle Primzahlen, die es gibt. Wenn es endlich viele gibt, kann ich die alle aufschreiben. Oder ich kann ihnen Bezeichnung geben. Ich muss die Primzahlen nicht mehr kennen. So, ich kenne ein paar, aber ich kenne nicht alle. Da bin ich ziemlich sicher. Aber jetzt nehmen wir an, dass wir die alle so hinschreiben können in der Liste. Und jetzt machen wir genau das. Wir multiplizieren sie und rechnen plus 1. Seit m das Produkt von m. Okay. Primzahlen sind ja nicht 1, sondern mindestens 2. Das heißt, dass die Zahl hier vorne steht auch mindestens 2 ist. Ich rechne ja in Z, das heißt, ich habe ja auch nicht mit irgendwelchen Brüchen multipliziert oder so. Die Zahl hier vorne ist mindestens 2, plus 1 ist mindestens 3. Das heißt, was da vorne steht, ist nicht 1, sondern minus 1. Im faktoriellen Ring Z muss diese Zahl m durch etwas teilbar sein, was keine Einheit ist. Also durch ein irreduzibles Element, also durch eine Primzahl. Und die gucken wir uns jetzt näher an. Sei das so und sei u eine Primzahl, ich kürze Primzahl jetzt gerade mal so ab, so herz, eine Primzahl, die m teilt. Ich habe gerade dann muss es doch eine von denen sein, die wir schon kennen. P1 bis Pn. Aber wir sehen auch, dass keine von denen M teilt. Also haben wir einen Widerspruch. Also gibt es doch keine Primzahl, die das teilt. Also müsste das eine Einheit sein. Das geht aber auch nicht. Das heißt, egal wie wir versuchen, aus der Nummer rauszukommen, es gelingt uns nicht. Und der Widerspruch kommt daher, dass wir angenommen haben, dass wir nur endlich viele Primzahlen haben. Fertig. Frage, ich weiß nicht mehr, ob hier oder beim Workshop, warum eigentlich 1 jetzt nicht zu den Primzahlen gezählt wird. Und das ist so eine Stelle, an der man wirklich den Unterschied merkt. Wenn 1 eine Primzahl wäre, dann könnte ich jetzt nicht mehr argumentieren, dass eine Primzahl nicht so ein Produkt und die Zahl plus 1 teilen kann. Das geht nur, weil Primzahlen halt mindestens 2 sind. So, okay, dann haben wir das jetzt auch nochmal geklärt. Es gibt unendlich viele Primzahlen. Und man kann mit ähnlichen Methoden zeigen, dass es auch unendliche Primzahlen von bestimmten Typen gibt. Zum Beispiel gibt es unendlich viele Primzahlen der Form 4 mal irgendwas plus 1 oder so. So wie 5 und 13 und 17 und naja, viele halt. Es gibt verschiedene so Formeln, bei denen man weiß, dass da vielleicht nicht jede dieser Zahlen eine Primzahl ist, aber dass man mit dieser Formel unendlich viele Primzahlen erzeugen kann. Da gibt es verschiedene und das ist auch ein Forschungsthema. Das war eine Zeit lang wurde sehr stark bearbeitet. Ich weiß gar nicht, wie der Stand jetzt gerade ist. Es gibt auch offene Vermutungen, die damit sowas zu tun haben. Um Primzahlen rankt sich einfach extrem viel Gedöns. Also viele spannende, große Fragen, viele offene Fragen, viel interessante Theorie, die entstanden ist, um diese Fragen zu beantworten. Und am Ende hatte die Theorie mit Primzahlen gar nicht mehr so viel zu tun, aber sie war spannend, hat andere Dinge geklärt. Ein ganz berühmtes Beispiel, die Goldbach-Vermutung oder die Frage, ob es unendlich viele Primzahl-Zwillinge gibt, also Primzahlen, die sich nur um 2 unterscheiden, sowas wie 41 und 43 oder so. Ja, haufenweise Zahlen. Praktisch relevant sind Primzahlen auch. Die Frage, wie man entscheiden kann, ob eine natürliche Zahl eine Primzahl ist oder nicht, das spielt bei Verschlüsselungsalgorithmen eine Rolle, also quasi ständig dann, wenn wir auf Internetseiten unterwegs sind oder so. Ja.
Also ich erinnere mich, dass ich vor 5-6 Jahren ein Video über Primzahlen geguckt habe und es gab einen, also ich weiß nicht, ob es eine Aussage über die Dichte der Primzahlen in
sowas gibt es, ja. Es gibt Sätze zur Verteilung von Primzahlen.
Wie ja. Sieht das aus?
Aber das möchte ich jetzt nicht besprechen. Okay. Im Buch steht was dazu, aber hier gehen wir wieder eher in Richtung algebraischer Argumente und diese Verteilungsgeschichten sind von der Argumentation her schnell eher analytisch. So, ist auch interessant und es gibt eine Zahltheorie-Vorlesung. Wenn Sie merken im Laufe der nächsten Wochen, dass Sie das toll finden, und ich kann das super verstehen, denn ich finde es auch toll, zu den Fortsetzungsvorlesungen, die nach der Algebra 1 und 2 kommen, gehören Galois-Theorie, Gruppentheorie und, also noch mehr Gruppentheorie, und Zahltheorie. Und das kommt alles auch in den nächsten 1-2 Jahren. Sie können das alles hören und wir werden dann sehr viel Spaß haben. So, es gibt nicht unendlich viele Primzahlen, sondern man kann auch beliebig lange Primzahllücken finden. Da erzähle ich nur kurz die Idee, wie man das macht. Also Primzahllücke, sprich aufeinanderfolgende Nicht-Primzahlen. Der Länge 1 ist langweilig, der Länge 2 auch, 8, 9, 2 aufeinanderfolgende Nicht-Primzahlen. Ab Länge 3 müssen Sie vielleicht kurz nachdenken, 20, 21, 22, sowas. Nur dann merkt man, es wird irgendwann ein bisschen schwieriger, aber es geht immer. Und hier ist die Idee, warum das geht. Sie nehmen einfach Ihre Zahl n, die die Länge der Primzahllücke sein soll, und dann gucken Sie sich n plus 1 Fakultät an. Das ist jetzt schon mal so eine mittelgroße Zahl. Wenn wir sagen, n ist mindestens 3, dann ist das schon mal verhältnismäßig groß und auf jeden Fall durch 2 und 3 teilbar. Und jetzt fangen Sie an mit n plus 1 Fakultät plus 2. Das ist auf jeden Fall gerade, also durch 2 teilbar, aber es ist nicht 2, also es ist keine Primzahl. Dann machen Sie weiter mit neuer Kreide, Entschuldigung. Nächste Zahl, n plus 1 Fakultät plus 3. Naja, n plus 1 ist groß genug, dass das durch 3 teilbar ist. Nochmal plus 3 ist auch durch 3 teilbar. Das heißt, es ist nicht 3, aber durch 3 teilbar, also auch keine Primzahl. Und so machen Sie jetzt fröhlich weiter, bis Sie irgendwann angekommen sind bei n plus 1 Fakultät plus 3. das ist sicherlich durch n plus 1 teilbar und aber nicht gleich n plus 1, also auch keine Primzahlen, haben Sie insgesamt n Leute, die aufeinander folgen und die jeweils keine Primzahlen sind. So kann man sowas machen. Manchmal möchte man sowas vielleicht wissen. So, also ich kann nicht, aber. Ja. Nächste Bemerkung: Es gibt, wenn wir mit einer Zahl anfangen und dann das Doppelte davon angucken, dazwischen, echt dazwischen, auch immer eine Primzahl, ist das Bertrandsche Postulat. Und es ist aber unklar, ob es auch immer zwischen n² und n plus 1² eine Primzahl gibt. Das heißt, es gibt mehrere solche offenen Fragen nach dem Motto, liegt zwischen dem und irgendwas, was davon abhängt, immer eine Primzahl? Da gibt es einige interessante offene Forschungsfragen. Ich forsche nicht, deswegen weiß ich manchmal nicht, wie weit die Forschung da jetzt gerade ganz aktuell ist, sondern ich weiß vielleicht, wo sie letztes Jahr war oder so. Aber ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass das ein Thema ist, das auf der einen Seite irgendwie zugänglich aussieht, weil man jeder Person auf der Straße erklären kann, was eine Primzahl ist, aber dann ist vielleicht überraschend, dass da noch so viele Fragen ungeklärt und offen sind. Wir wollen in den nächsten Wochen sehr viel Modulo irgendwelcher Zahlen rechnen. Was das bedeutet, erkläre ich gleich. Und Modulo Primzahlen zu rechnen, hat dann nochmal so einen besonderen Charme. Da passieren einfach interessante Dinge, so wie ja auch in Factoring von Z. Modulo einem Ideal, was mit einer Primzahl erzeugt wird, spannende Dinge passieren. Stichwort, da kommt ein Körper raus und in Körpern haben wir sehr viele Möglichkeiten rumzurechnen, die wir nicht in allen Ringen haben. Das werden wir jetzt hier in einer anderen Sprache uns nochmal anschauen und mit einem etwas anderen Fokus. Hier ist also die Idee. Und man kann das verallgemeinern in faktorielle Ringe, mache ich jetzt nicht, wir machen es erstmal nur in Z. Und wenn ich das später irgendwann interessant finde, dann erzähle ich gleich nochmal allgemeiner, was passiert. Aber für den Moment schauen wir uns einfach nur zwei ganze Zahlen an, A und B, und irgendeine ganze Zahl R, die nicht 0 sein soll. Später ist es häufig eine Primzahl, jetzt ist es erstmal egal. Und wir sagen, dass A und B kongruent sind, modulo dieser Zahl R in Z. Beides ist wichtig, modulo R ist wichtig und in Z ist auch wichtig. Genau dann, wenn die Differenz, also A minus B, in Z durch R teilbar ist. Und dann haben wir da so eine Schreibweise für mit so drei waagerechten Strichen, also so ähnlich wie ein Gleichheitszeichen, aber mit einem Strich mehr. Und man kann Modulo mit Mod abkürzen. Den Ring sollte man dazu sagen, es sei denn, aus dem Kontext ist klar, was der Ring gerade ist. Bei uns also häufig Z. Na, dann kann man sich jetzt halt immer, wenn man so ein R vorgegeben hat, die Frage stellen, ob zwei ganze Zahlen kongruent sind, Modulo R oder nicht. Und dann kann man halt gucken, was man damit machen kann mit dieser Information. Dazu gibt es Beispiele. Und dann kommt gleich nach dieser Bemerkung das erste Lemma. Wir können uns ja mal kurz ein paar Beispiele ausdenken dazu. Genau, wir spielen das Spiel kongruent oder nicht. Und zwar machen wir erstmal Kongruenz mod. Das soll nicht zu langweilig sein. Machen wir mal 7. Mod 7 und ich schreibe ein paar Pärchen hin und Sie müssen immer entscheiden, ob die kongruent sind oder nicht. Fangen wir an mit 1 und minus 1, 2 und minus 3. Minus 4 und 3 und dann vielleicht noch 11 und 4. So, was muss ich da jetzt jeweils hinmalen, wenn die Frage ist, ob die Kongruenz im Modulo 7? Los geht's. 4 Pärchen, 4 Leute. Ja.
Also ich würde immer die rechte Seite minus die linke Seite machen.
Ja, genau.
Und dann sehen, ob es ein Vielfach von 7 ergibt oder nicht.
Genau, dann sagen Sie mal in der ersten Zeile ja, nein. Sie sagen nein. Das ist nicht kongruent. Denn minus 1 ist minus 2 und das ist in Z nicht durch 7 teilbar. Und es ist wichtig, dass ich den Ring dazu sage. Das ist in Z nicht durch 7 teilbar, woanders ja schon. Okay, zweite Zeile. Nächste Person. Kongruent oder nicht? Das ist die Frage, eine andere gibt es nicht. Na? Achso, Kopfschütteln geht natürlich auch. Und wenn dann genug Leute den Kopf schütteln, dann merke ich auch, dass es nicht heißt, ich habe keine Lust, sondern nein, wir sind nicht kongruent. Einverstanden, aber jemand muss es erklären. Warum nicht? Ja?
Wir können ja 2 minus minus 3 machen.
Ja. 5 ist minus 3. Genau, 2 minus minus 3 ist 5, ist in Z nicht durch 7 teilbar, also ist nicht kongruent. Okay, nächste Zeile. Minus 4 und 3. Wie sieht das aus? Da sagt jemand ja. Warum sagen Sie ja?
Ja, weil 3 minus minus 4 ist minus.
Genau, und 7 ist durch 7 teilbar in Z. Also haben wir zum ersten Mal eine Kongruenz. Yay! So, letzte Zeile. 11 und 4. Wie ist das? Aha, ja, Kopfnicken heißt, man muss es auch erklären.
Ich habe 4 minus 11 minus 7.
Genau, das durch 7 teilbar gesagt. Dankeschön.
Genau so ist es.
Okay, noch mehr Übungsbedarf? Wer braucht noch mehr Beispiele? Okay, Bemerkung. Dadurch wird eine Äquivalenzrelation definiert. Und Sie haben tatsächlich gerade schon intuitiv die Symmetrie benutzt. Sie haben benutzt, dass egal ist, ob ich linke Seite minus rechte Seite rechne, so wie es in der Definition steht, oder rechte Seite minus linke Seite. Das ist die Symmetrie. Reflexivität ist auch klar, weil 0 durch alles teilbar ist in Z. Außer durch 0, da wäre nicht so klar, was wir meinen, aber so wie wir Teilbarkeit definiert haben, geht es dann nur darum, eine Gleichung hinzuschreiben. 7 mal irgendwas, in diesem Fall 7 mal irgendwas ist halt die Differenz. Und das geht bei 0 immer. Transitivität. Da muss man vielleicht nochmal eine Rechnung hinschreiben, aber das machen wir nicht. Wir kriegen also der Klasse. Und hier ist die Brücke zur Ringtheorie. Bleiben wir mal kurz bei Mod 7. Wie sieht denn die Klasse aus bei der Äquivalenzrelation kongruent sein modulo 7 für, na, wir können ja mal einfach die Zahlen benutzen, die hier stehen. Was ist denn die Klasse von 1? Also die kongruent modulo 7 Klasse, das erfinde ich jetzt, von 1. Wie sieht die aus? Was für Zahlen liegen da drin? Oder wie können Sie mit dem Vokabular, das Sie schon haben, aus dieser Vorlesung, diese Klasse beschreiben? Das ist eine Menge von Zahlen. Welche ist das? Ja.
Das sind alle Zahlen, die aus 7z plus 1 gehören.
Probieren wir es aus. 7z plus 1, das ist eine Teilmenge von z, das ist schon mal gut. Und all diese Zahlen haben beim Teil durch 7 den Rest 1. Das heißt, sie sind kongruent zu 1 mod 7. Ganz genau. Und das war jetzt auch schon die richtige Intuition, wie man das systematisch macht. Die Klasse einer Zahl bei Kongruenz modulo 7 ist einfach immer 7z plus diese Zahl. Und das ist unsere Korrespondenz zu Faktoring von z. Das heißt also, modulo 7 zu rechnen, ist so, als würde man in Faktoring z modulo 7 mal z rechnen. Das sind nur etwas verschiedene Schreibweisen, etwas verschiedene Sichtweisen. Es ist ein unterschiedlicher Umgang mit der Fachsprache. Man muss also immer gucken, wo redet man über Zahlen, wo redet man über Mengen von Zahlen. ChatGPT kann das nicht. So, ich hatte schon sehr viel Spaß mit ChatGPT und seinen Freunden, also anderen solchen Programmen, beim Versuch, sinnvoll über Faktoringe zu reden. Okay, kann ja noch werden. Für alle Z aus Z ist die Kongruent modulo 7 Klasse von Z. Zwischen Modularrechnung und oder modularer Arithmetik, nennen es auch manche Leute, und wir rechnen den Faktoring von Z. Okay. Setzen wir Rechenregeln fort. In Lemma 6.4 steht, dass Kongruenzrechnung sich mit Addition, Subtraktion und Multiplikation verträgt. Addition ist ein bisschen langweilig, Subtraktion auch. Multiplikation ist nicht ganz so langweilig, das könnten wir mal kurz hinschreiben. Und mit Division Division kürzen, was auch immer man da jetzt für ein Wort verwenden möchte, verträgt es sich leider nur eingeschränkt. Das kommt gleich. Aber wollen wir mal kurz die Rechenregel für die Multiplikation hinschreiben? Die sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Schauen wir mal eben. Ach so, ich muss sowieso erstmal wischen. Schauen wir mal eben, wie das geht. Und bitte, ich bin jetzt hier so fröhlich schnell, weil das gerade wieder der Anfang eines neuen Themas ist und wir so elementar unterwegs sind und in Z und so. Aber das heißt nicht, dass Sie mich nicht unterbrechen dürfen und nach mehr Beispielen oder so fragen dürfen. Bitte machen Sie das ruhig. Guck mal eben, ob hier noch irgendwas war, was ich noch sagen wollte, was ich vergessen habe. Nee, das habe ich alles gesagt. Gut, dann machen wir von Lemma 6.4 mal die Multiplikationsregel. Bezeichnungen aus dem Lemma, das A kongruent zu B ist modulo R und das C kongruent zu D ist modulo R. Und wir schauen uns A mal C und B mal D an. Zu zeigen ist, da gehe ich jetzt nochmal wirklich direkt in die Definition von Kongruenz, zu zeigen ist, dass A mal B, A mal C, Entschuldigung, minus B mal D durch R teilweise ist. A mal C minus B mal D in Z. Das ist zu zeigen. Da müssen wir jetzt also noch hin. Und dann schauen wir, was für Informationen wir zur Verfügung haben. Wir können ja mal A mal C minus B mal D hinschreiben und so ein bisschen umschreiben. Das ist wieder so ein Trick mit einer nahrhaften Null. A minus B mal C plus B mal C minus D. Schauen wir mal, wo die nahrhafte Null ist. Und wir sollten gucken, ob die Gleichung stimmt. Also machen wir das zuerst. Berechnen die rechte Seite aus. Da steht A mal C. Super, das steht links auch. Dann steht hier minus B mal C und dann noch plus B mal C. Da ist unsere Null. Das kürzt sich weg. Und dann haben wir noch plus B mal minus D, also minus B mal D. Und das steht auf der linken Seite, deswegen ist es schon mal super. Das Gleichheitszeichen stimmt. Wir haben auch gesehen, wo die Null ist, nämlich hier, minus B mal C plus B mal C. Der Trick ist, dass wir jetzt auf der rechten Seite Terme haben, bei denen wir sofort sehen können, dass die durch R teilbar sind. Denn R teilt A minus B, nach Voraussetzung, A und B sind kongruent. Und R teilt auch C minus D, nach Voraussetzung, C und D sind kongruent. Das heißt, R teilt das, also auch jedes Vielfache davon in Z. R teilt das, also auch jedes Vielfache davon in Z. R teilt also beide Terme, also auch die Summe, also auch die linke Seite. Und hier verwenden wir die ganze Zeit Rechenregeln und Ringen. Verträglichkeit von Teilbarkeit mit allem, was so passiert. Das heißt also, die Ringtheorie lässt uns nicht los. Sie ist die ganze Zeit so einen halben Schritt hinter uns und normalerweise hilfreich. Jetzt noch irgendwas zu diesen ersten Rechenregeln? Braucht ihr mal ein Beispiel, wie man das anwendet oder so? Was würde Ihnen da weiterhelfen? Ein Beispiel, wie man das anwendet? Na, wenn ich zum Beispiel kurz was ausrechnen, vielleicht sehen wir das sogar heute noch so ähnlich. Manchmal möchte man ja was wissen. Im Sinne von, manchmal möchte man was lösen, also eine Gleichung lösen oder so. Und man kann auch Kongruenzen lösen. Man kann sich zum Beispiel fragen, x soll kongruent zu 3 sein, mod L. Was könnte x sein? Das könnte so eine Frage sein. Und mal angenommen, ich will damit noch weiterrechnen später und will das dann irgendwo einsetzen und da brauche ich aber nicht x, sondern ich brauche da 2 mal x. Könnte ja sein. Dann wäre jetzt gut zu wissen, wozu denn 2 mal x kongruent ist. Ah, jetzt weiß ich, 2 ist kongruent zu sich selber, mod L. Das heißt, ich kann es jetzt zusammenfassen und darf multiplizieren, weil Multiplikation sich mit dem Rechnermodulo L verträgt. Dann bekomme ich aus diesen beiden Kongruenzen 2 mal x ist kongruent zu 3 mal 2, also 6. Heißt also, wenn ich jetzt irgendwo später mal mit 2 mal x arbeiten soll, modulo 11 anstatt mit x, dann weiß ich, wozu das kongruent ist und kann das dann irgendwo einsetzen zum Beispiel. Und sowas brauchen wir beim Umformen. Ja.
Können wir
erweitern,
oder? Weil
genau. Genau, das ist erweitern im Prinzip. Und genau so verwenden wir es auch ganz oft. Ne, man kann Plus rechnen, Minus, man kann multiplizieren, das ist häufig sowas wie erweitern. Dann ist die nächste Frage, ob man auch kürzen kann. Und beim Kürzen, da kann ich ja schon mal kurz die Idee erklären, wie man vielleicht darauf kommt, was da das richtige Kriterium ist. Denn was wäre, wenn uns jemand diese Kongruenz gegeben hätte und die Frage wäre, können wir irgendwie nach x auflösen? Also quasi das umgekehrte Problem. Und das begegnet einem auch in der Realität, dass man dann manchmal so in Gleichungen halt nicht x stehen hat oder x Quadrat, sondern sowas wie 5x Quadrat und dann noch Modulo irgendwas und man denkt sich, ja, werde ich wenigstens die 5 los? Also hier werde ich jedenfalls die 2 los, ist so die Frage. Und das geht, da müssen wir uns einfach nur in Anführungsstrichen überlegen, womit ich das jetzt multiplizieren muss, Stichwort Verträglichkeit mit der Multiplikation, womit ich also erweitern muss in ihrer Ausdrucksweise, damit das, was auf der linken Seite steht, kongruent zu x ist. Naja, die 2 selber tut es nicht, weil 2 und 1 nicht kongruent sind modulo 11. Aber jetzt gucke ich einfach, welche Zahlen kenne ich denn, die kongruent sind zu 1 modulo 11. Und auf die ich kommen kann, indem ich 2 mit irgendwas geschickt multipliziere. Wer sieht das? Womit muss ich 2 multiplizieren? Also die Idee wäre jetzt, geschickt zu erweitern. 2 mal Fragezeichen soll kongruent sein zu 1, damit die 2 weggeht und stattdessen der 1 da steht. Auf der rechten Seite müssen wir dann natürlich auch damit multiplizieren. Klar. Aber das ist jetzt die Frage. Ja.
Mit 6?
Ja, zum Beispiel. 2 mal 6 ist 12, das kongruent zu 1 mod 11. Das heißt, ich könnte das hier wieder zurück umformen, indem ich daraus mache x kongruent 36 mod 11. Und dann kann ich, wenn mich die 36 nervt, gucken, wie kann ich das irgendwie abkürzen oder verkleinern, modulo 11. Dann sehe ich, naja, 33 ist durch 11 teilbar, also kann ich minus 33 rechnen und bekomme 3 mod 11. Und das ist genau die Kongruenz, mit der wir angefangen haben sogar. So kann ich also solche Kongruenzen manipulieren. Ich kann mit irgendwas erweitern. Wenn da Vorfaktoren sind, die mich nerven, kann ich gucken, ob ich die loswerde. So, mal klappt das, mal nicht. Wir sehen gleich warum. Ja?
Könnte man in dem Beispiel nicht auch einfach die Kürzungsregel verwenden, weil A2 und F ja
Kürzungsregel wo? Ja. Das ist ja eine Kongruenz und keine Gleichheit. Sie haben völlig recht und deswegen kommt auch gleich die modulare Kürzungsregel. Aber noch haben wir die nicht, sondern noch können wir kürzen nur bei Gleichheiten oder bei assoziiert sein in Integritätsbereichen. Unter der Voraussetzung, die Sie genannt haben, mit der Teilabfremdheit, also ne, Teilabfremdheit hatten wir da nicht, wir hatten das Ding sollte nicht null sein, aber das übersetzt sich quasi zu teilabfremd sein in der Sprache der modularen Arithmetik. Das heißt, es ist wieder mal etwas, was wir schon kennen, etwas anders ausgedrückt, anstatt jetzt in einem Ring zu arbeiten, rechnen wir modulo irgendwas und arbeiten jetzt die ganze Zeit in Z. Das könnte man verallgemeinern. Interessant ist ja, dass unsere Kürzungsregel, die ursprüngliche, etwas in Integritätsbereichen ist. Was wir hier machen, ist ein Tick allgemeiner, denn das würde auch funktionieren, wenn wir modulo etwas rechnen, wo der Faktoring, der dazu gehört, von Z, keine Integrität. Also noch einen Tick besser. Und wir können ja mal zusammen gleich überlegen, woher das kommt, dass das noch so ein kleines bisschen besser ist. Aber ja, die Assoziation ist gut. Wir wollen auf eine Kürzungsregel hinaus. Das sollte ähnlich sein wie das, was wir schon kennen. Und ja, die Teilabfremdheit hat was damit zu tun. Stichwort Lemma 6. 5. Da steht es. Die modulare Kürzungsregel, und die steht da wirklich genauso, wie Sie es gerade schon angedeutet haben. Wenn wir theoretisch kürzen können, weil wir nämlich auf beiden Seiten der Kongruenz einen gemeinsamen Faktor sehen, dann dürfen wir kürzen, also wir dürfen es immer, aber dann wird es halt falsch. Vielleicht, wir können sinnvoll kürzen, die Kongruenz bleibt wahr, wenn das, was wir rauskürzen wollen, teilabfremd ist zu der Zahl modulo der wir rechnen. Das beweisen wir, die Idee haben wir gerade schon gesehen. Und dann schauen wir mal kurz, was es damit zu tun hat, was wir schon an Kürzungsregeln haben. Ja.
Ich hatte gesehen, dass 11 halt die Primzahl ist, in der Tat hat das halt auch einen Einfluss auf der. Also.
Nochmal?
Was Sie gerade gesagt haben.
Ja.
Früher haben wir mit 11 gerechnet und 11 ist Primzahl.
Genau, 11 ist eine Primzahl, das heißt, der Faktoring ist ein Integritätsbereich und da könnte man dann einfach eine Kürzungsregel anwenden. Genau. Das, was wir jetzt machen, das hat nicht als Voraussetzung, dass er eine Primzahl ist. Das heißt, es ist wirklich ein Tick stärker, aber dafür hat man dann diese Zusatzvoraussetzung, dass das Element, was wir rauskürzen, halt nicht nur, dass es nicht Null sein darf, modulo der Zahlen, sondern es reicht, dass die teilabfremd sind. Wir können gleich überlegen und übersetzen in Factoring, was es bedeutet. Ich finde schön, dass Sie selber auf die Verbindung gekommen sind. Das ist sonst was, was ich nochmal so separat feiere, wie man die verschiedenen Perspektiven nehmen und dann so hin und her gehen kann. Das machen wir jetzt einfach immer schon so nebenbei mit. Finde ich super. Ja.
Wie ist man von den 12x auf x gekommen? Dann
naja, da stand 2 mal 6 mal x, dann habe ich 2 mal 6 durch 12 ersetzt und modulo 11 darf ich 12 durch 1 ersetzen, weil der 12 und 1 kongruent sind modulo 11.
Okay.
Ja? Ja? Okay. Wir sind bei Lemma 6,5. Gut, erstmal machen wir, was da steht. Wir beweisen mal dieses Lemma und dann gucken wir uns das fortgeschrittene Level an. So, was steht denn da? R und C sind Teil der vorhandenen Z. Fällt Ihnen irgendwas ein aus der Ringtheorie, was wir hier verwenden könnten? Faktoreller Ring, sogar noch besser, hauptideeller Ring, euklidischer Ring. Wir haben Sachen, die teilhaft sind. Können wir irgendwas machen? Stichwort, was für GGTs haben jetzt R und C in Z? Wir wissen so viel, da müssen wir doch jetzt irgendwas benutzen können. Ja.
R und C haben
genau, was sind das für Zahlen in Z?
1 oder minus
1. 1 und minus 1, genau. 1 und minus 1 sind GGTs von R und C in Z. Schnappen wir uns mal die 1. Was weiß ich denn, wenn ich jetzt die 1 habe als GGT von R und C? Was kann ich denn in guten Ringen machen mit GGTs? Ja. Sie hatten eine Idee. Doch nicht? Das ist in Ordnung. Also Möglichkeit 1, irgendwie mit dem euklidischen Algorithmus was machen, ne, und dann auf die 1 kommen. Ah, Moment, da war doch noch sowas. Man konnte dann doch irgendwie Koeffizienten bestimmen und GGTs darstellen mit Hilfe der Leute, mit denen man angefangen hat. Wenn also 1 ein GGT von R und C ist, dann kann ich jetzt mit einer Methode meiner Wahl, weil es so ein toller Ring ist, 1 darstellen als ein Vielfaches von R plus ein Vielfaches von C. Ganzzahlige Vielfache. So, da zitiere ich jetzt irgendwas. Lemma 3.19. Ich dachte, das war ein Satz. Sagen Sie mir doch gleich mal, ob das Satz 3.19 war oder Lemma 3.19. Aber die Nummer stimmt. Ich lasse mal eine Lücke. Und dann finde ich jetzt Elemente x und y. Mit diesen Zahlen und R und C. Ich kann also 1 schreiben als R mal X plus C mal Y. Und wer sagt mir jetzt, ob das ein Lemma oder ein Satz war? Wer hat nachgeguckt?
War ein Satz.
War ein Satz, danke. Dankeschön, dann ist das nämlich falsch. Hier steht Lemma. Ja, hier sind wir jetzt kurz in der Sprache der Ringe und haben einfach so ein Resultat über Ringe angewandt, über hauptideale Ringe. Aber wenn ich diese Gleichung sehe, dann kann ich da jetzt meine Modulo-Brille aufsetzen und kann das als Rechnung Modulo R verstehen oder als eine Gleichung, eine Kongruenz Modulo R. Nämlich welche? Wie kann ich das umschreiben zu einer Kongruenz Modulo R? Ja, das werden wir jetzt oft spielen, das Spiel. Gleichung, Kongruenz, Gleichung, Kongruenz. Gleichung, Kongruenz, das sind doch bürgerliche Kategorien. Also, wie forme ich das um?
Wenn ich das Y auf die andere Seite hole,
ja?
Wenn ich subtrahiere, dann hätte ich 1 minus Y, das teilbar durch R.
Ganz genau, vielen Dank. Deswegen sind 1 und C mal Y kongruent. Modulo R. Dankeschön. Also nochmal, der ganze Gedankengang war, wenn ich jetzt minus C mal Y rechne, habe ich auf der linken Seite 1 minus C mal Y stehen, auf der rechten Seite etwas, wo man sieht, dass es durch R teilbar ist. Deswegen können wir das zu einer Kongruenz umschreiben. das merke ich mir. Das heißt, das war der Trick von gerade. Das, was wir da gemacht haben mit der 2, die 2 war sozusagen unser C. Die 2 wollten wir loswerden. Und wir haben jetzt geeignet, multipliziert, so dass das, was rauskam, von Modulo 1 zu 1 war. Da oben halt Modulo 11 und hier Modulo R. Das ist genau die Idee, die wir gerade gesehen haben. Jetzt schauen wir uns die ursprüngliche Kongruenz an, multiplizieren die einmal mit Y und wissen, die Kongruenz bleibt erhalten, weil sie sich mit Multiplikation verträgt. Aus A mal C Kongruenz B mal C mod R wird dann, wenn ich mit Y multipliziere, A mal C, Moment, didaktisch wertvoll irgendwie, A mal C mal Y kommt in die Mitte. Auf der linken Seite kann ich jetzt C mal Y durch 1 ersetzen, weil die Kongruenz sind mod R, also steht hier A. Und auf der rechten Seite steht, weil ich auch wieder C mal Y ersetze durch 1, B. Und alles mod R. Und Sie sehen jetzt, wie ich das mache, wenn ich ganz viele Kongruenzen so hintereinander habe, die schreibe ich einfach alle hin. Hauptsache, ich habe immer Modulo der gleichen Zahl. Die Aussagen, da muss ich die ganze Zeit aufpassen und das am Ende auch unbedingt hinschreiben. Sie dürfen auch Kongruenzen und Gleichheiten mischen. Aber es darf immer nur Kongruenz Modulo der gleichen Zahl sein, sonst komme ich durcheinander. Und alle, die sie korrigieren, auch. Aber dann ist es okay, Gleichheiten und Kongruenzen zu mischen. Aber dann bitte aufpassen, es ist okay, da, wo man eine Gleichheit hat, nur eine Kongruenz hinzuschreiben, wenn das reicht. Es ist nicht okay, eine Kongruenz durch eine Gleichheit zu ersetzen, wenn die nicht stimmt. Da also bitte aufpassen. Das war's. Das ist unsere Kürzungsregel. Jetzt gucken wir. Wir übersetzen jetzt also in den Faktoring Z modulo R mal Z. Das heißt, die ursprüngliche Aussage wäre dann, R mal Z plus A mal C ist das gleiche wie R mal Z plus B mal C. Und die Frage ist, was bedeutet es, dass daraus jetzt folgt, falls C und R teilerfremd sind, dass R mal Z plus A das gleiche ist wie R mal Z plus B. Wir brauchen tatsächlich noch einen gedanklichen Zwischenschritt, denke ich, um das zu sehen, um zu sehen, wo der Unterschied ist zu unserer ursprünglichen Kürzungsregel. Denn das hier sieht noch nicht aus wie unsere ursprüngliche Kürzungsregel im Faktoring. Da bräuchten wir ja auch wieder Produkte. Wie kann ich das als Produkte schreiben im Faktoring? Die linke und die rechte Seite. Wir sind jetzt voll im fortgeschrittenen Modus, aber Sie haben angefangen. Ich wollte aber noch ein bisschen länger warten. Aber jetzt haben Sie das angestoßen und ich freue mich. Ja?
Ist nicht RZ mal. Nee, plus. Plus und dann.
Sie wollen das auseinanderziehen, ne?
Also, Sie wollen es jetzt multiplizieren.
Genau, ich möchte eine Multiplikation im Faktoring sehen. Haben Sie eine Idee? Wie ich das so schreiben kann, dass ich wirklich die Multiplikation im Faktoring sehe? Dazu müssen wir uns erinnern, wie die funktioniert. Oh, rechnen, Faktoring. Okay, weil bald Weihnachten ist. R mal Z plus A mal R mal Z plus C. So funktioniert die Multiplikation im Faktoring. Man multipliziert die Repräsentanten. Mache ich auf der anderen Seite auch. R mal Z plus B mal R mal Z plus C. Jetzt stehen da wirklich Produkte und vorher, also Schritt zurück, wir vergessen Modularrechnung, wir gucken uns das einfach an im Ring, Z modulo R mal Z, von dem wir jetzt nicht wissen, was es für ein Ring ist. Möglicherweise ist es ja nicht mal ein Integritätsbereich. Ne? Haben wir schon gesehen, kann schief gehen. Jetzt möchten wir gerne kürzen und die modulare Kürzungsregel sagt uns ja auch, dass es im Prinzip geht. Wir können das nur mit unserem ursprünglichen Lemma nicht sehen, weil wir nicht wissen, ob das ein Integritätsbereich ist, dieser Faktor. Wenn es einer ist, dann gucken wir einfach nur, ob das, was wir rauskürzen wollen, von 0 verschieden ist. Was bedeutet es, dass R mal Z plus C nicht das Nullelement des Rings ist? Was muss ich dann über C wissen?
Oder umgekehrt gefragt, für welche Vertreter C ist das das Nullelement des Rings? Ja. Genau. Wenn es ein Vielfaches von R ist, dann ist dieses ganze Ding das Nullelement des Faktorings. Und wenn es kein Vielfaches von R ist, dann nicht. Und sehen Sie jetzt den Unterschied? Eigenschaft 1, C darf kein Vielfaches von R sein. Eigenschaft 2 in unserem modularen Kürzungslemma, die sind teilerkannt. Das ist nicht dasselbe. Das heißt, wir haben hier wirklich so einen kleinen subtilen Unterschied. Und ich überlasse es Ihnen als Hausaufgabe, sich zu überlegen, was stärker ist. Und dann können Sie, wenn Sie wollen, mich gerne fragen, dann werde ich eine Podcast-Folge dazu machen oder so. Aber ich finde toll, dass wir darauf gekommen sind. Ich finde toll, dass jemandem eingefallen ist, an die ursprüngliche Kürzungsregel zu denken und das zu vergleichen. Jetzt haben wir das ein bisschen ausgeixt und haben den Unterschied herausgearbeitet. Und ich hatte Spaß, aber habe ich ja meistens. Ich wische gleich und dann zeigen wir noch ein bisschen mehr. Es wird auch eine Übungsaufgabe geben, wo das Thema ist. Oh, und jetzt kommen gleich zwei Highlights kurz nacheinander. Der kleine Satz von Fermat, der berühmte kleine Satz von Fermat und der sogenannte chinesische Restsatz. Der heißt so, und ich finde das blöd. Ich nenne ihn hier so, damit Sie ihn finden. Aber ich finde das blöd, denn die anderen Sätze sind ja auch alle nach Menschen mit Namen benannt. Und hier heißt es einfach chinesischer Restsatz, als gäbe es nur einen chinesischen Mathematiker. Was soll denn das? Es gibt einen Namen dazu. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, aber ich werde zum nächsten Mal den Namen nochmal raussuchen und vielleicht kann mir jemand erklären, wie man ihn richtig ausspricht. Ich kenne ansonsten auch Leute, die mir helfen können, aber ich finde es dann viel fairer, den Satz wirklich nach der Person zu benennen und nicht einfach zu sagen, chinesischer Restsatz. Aber so ist er in der Literatur verankert und deswegen müssen Sie diese Bezeichnung halt auch kennen. Im kleinen Satz von Fermat steht, dass wenn Sie eine P-Zahl haben, P und eine ganze Zahl A, dass dann A hoch P kongruent ist zu A modulo P. Das heißt, Sie haben hier eine Aussage über Potenzen und das ist super hilfreich. Werden wir ganz oft benutzen. Man kann das noch ein bisschen verstärken in dem Fall, wo A und P teilerfremd sind. Und P ist eine P-Zahl, das heißt, dass A und P teilerfremd sind, ist gleichwertig dazu, dass A kein Vielfaches von P ist. Das ist das Besondere bei P-Zahlen. Und dann stimmt noch was Stärkeres, dann können Sie nämlich quasi einmal A rauskürzen und erhalten A hoch P minus 1 ist kongruent zu 1 mal P. Und das bedeutet, dass Sie an ganz vielen Stellen, in ganz vielen Rechnungen Potenzen von A ersetzen können und quasi verkleinern können beim Rechnen modulo P. Super nützlich, super hilfreich. Zeigen wir. Wir brauchen ein bisschen Platz. Und dann können wir das beweisen. Boah, Notation ist da. Ganze Zahl A, Primzahl klein p. Und ich hoffe, dass wir uns einig sind, dass es reicht, wenn ich die allgemeinere Aussage zeige, nämlich A hoch p kongruent A mal p. Die andere folgt daraus, denn wenn A und p teilerfremd sind, dann kann ich ja die Kürzungsregel benutzen. Und einfach auf beiden Seiten einmal A wegkürzen. Einverstanden? Sind Sie noch da? Wir zeigen nur A, P, A, P. Mit der Kürzungsregel und das war in der Maß 6,5. Wir haben hier also einen allgemeinen Teil, der immer gilt und dann einen etwas spezielleren, der nur gilt, wenn P und A teilen. Okay, gucken wir nochmal, wie das geht. Ich gucke mir mal folgende Menge an. Die heißt M. Da liegen einfach die Zahlen von 1 bis P minus 1 drin. Was ist los mit dieser Menge? Kongruenzen modulo p zu betrachten, ist ja so, als würde man immer gucken, was es für mögliche Reste gibt beim Teilen durch p. Und immer dann, wenn zwei Zahlen beim Teilen durch p den gleichen Rest haben, dann sind sie zueinander kongruent modulo p. Um also Kongruenzen modulo p zu verstehen, könnte man auch sagen, reicht es zu verstehen, was für Reste bleiben können beim Teilen durch p.
Und hier sind die Reste beim Teilen durch P, die entstehen können, außer man ist durch P teilbar. Dann entsteht halt der Rest 0 bzw. P, je nachdem, wie man guckt. Aber alle anderen Reste sind jetzt hier repräsentiert. Und das heißt, dass ich jetzt die ganzen Zahlen einteilen kann. Ich habe jetzt wieder so Äquivalenzklassen. Ich gucke also auf Kongruenz modulo P. Und dann habe ich eine besondere Klasse, das sind die durch P teilbaren. Die sind hier nicht repräsentiert. Da kommt der Rest hier nicht vor. Aber bei allen anderen kommt der Rest davor und auch genau einmal. Heißt also, wenn ich eine ganze Zahl bin und wenn ich nicht durch P teilbar bin, dann bin ich kongruent modulo P zu genau einer Zahl aus der Menge n. Einverstanden? Dann gilt jetzt also für alle ganzen Zahlen Z. Gut, dann gucke ich mir jetzt also mal die Vielfachen an dieser Zahlen n, m mit a, das heißt, ich übernehme die Produkte, sollte ich sagen, nicht Vielfache. Ich multipliziere all diese Zahlen jetzt mit a. Dann kommt also raus a, zweimal a und so weiter bis hin zu a mal p minus 1. Überlegt und jetzt sehe ich gerade, dass mein Argument aber andersrum besser funktioniert, nämlich wenn ich das tausche. Okay. Was ich hier erklärt habe, geht, also man könnte jetzt das zeigen und dann die andere Aussage mit der Kürzungsregel folgern, aber was auch geht und was ich jetzt mit diesem Ansatz einfacher finde, ist, dass ich die Spezialaussage zeige, die wo a und p teilergrenzt sind, und dass ich dann sage, naja, die allgemeine Aussage folgt dann dadurch, dass man das nimmt und halt einmal mit a multipliziert. Die stimmt, ja. Die stimmt sowieso. Wir zeigen nur das im Fall, dass a und die andere Aussage, das stimmt jetzt nicht mehr, was da steht, die folgt jetzt nicht. Da geht der Satz weiter, da oben ist der Punkt, der den Satz beendet. Die andere Aussage, die folgt jetzt nicht aus dem Lemma, sondern die stimmt sowieso. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Und ich sage das vorher, bevor wir den eigentlichen Beweis machen, damit Sie mir glauben, dass das auch wirklich so geht. Wenn ich gezeigt habe, dass im teilergrenzten Fall a hoch p minus 1 kongruent zu 1 ist mal p, dann kann ich ja immer noch im teilergrenzten Fall beide Seiten mit a multiplizieren und bekomme die Aussage. Dann habe ich also nur noch den Fall, wo a und p nicht teilergrenzt sind. Da habe ich vorhin gesagt, dass es gleichwertig ist dazu, dass p ein Teiler von a ist, denn p ist eine Primzahl. Aber wenn p ein Teiler von a ist, dann sind beide Seiten, also a hoch p und a, kongruent zu 0 sind beide durch p teilbar, das heißt, dann stimmt diese Kongruenz auf jeden Fall. Die andere Aussage stimmt und da schreibe ich jetzt Multiplikation mit a oder sowieso bei p ein Teiler von a ist. Es wird auch gleich deutlich, warum ich jetzt mit diesem Ansatz hier, mit diesen Resten, das da oben zeigen möchte. Wenn ich hier jetzt so anfange und wenn ich zusätzlich voraussetze, dass a teilerfremd zu p ist, dann können wir gleich ein Argument machen, was sonst halt nicht gegangen wäre. Also sei das so und sei a teilerfremd zu p. Wir wollen ja in diesem Fall diese Kongruenz hier zeigen. Okay, die Zahlen 1 bis p minus 1 sind teilerfremd zu p. P ist eine Primzahl. A ist auch teilerfremd zu P, nach der Voraussetzung, die hier steht. Und dann haben wir ein Lemma. ich habe die Nummer vergessen, 3,25 wahrscheinlich. Das hat so drei Teile und ich glaube, dass ein Teil davon ist, dass wenn man 2 zu irgendwas teilerfremde Zahlen hat oder Elemente eines faktoriellen Rings, dass dann das Produkt auch dazu teilerfremd ist. Ich glaube, das war Teil C. Aber ich müsste es jetzt nachgucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Lemma 3,25 ist. Das wende ich an auf den faktoriellen Ring Z. Da 1 bis P minus 1 zu P teilerfremd sind, in Z folgt aus Lemma 3,25. Und jetzt kann ich leider nicht den richtigen Teil hinschreiben, ABC, weil ich mir nicht sicher genug bin. Ich glaube, es ist C. Aber daraus folgt jetzt, dass wenn ich all diese Zahlen jeweils mit A multipliziere, dass dann auch was rauskommt, was zu P teilerfremd ist. Und hier verwende ich die Voraussetzung, dass A teilerfremd zu P. A 2 mal A plus 3 plus P minus 1 mal A sind auch zu P teilerfremd. So, was mache ich jetzt mit der Info? Ich möchte am Ende ja hinaus auf A hoch P minus 1. Wenn ich mir gucke, wie oft A hier steht, dann ist das P minus 1 mal. Einmal, zweimal, bla bla bla, bis P minus 1. Das heißt, wenn ich die alle aufmultipliziere, dann steht da A hoch P minus 1 mal das andere Zocken, was da halt noch ist. Okay, dann machen wir das doch mal. Wir bilden mal das Produkt. Das heißt, ich bilde das Produkt über alle i von 1 bis p minus 1 über i mal a. Wenn ich das mache, kommt das Produkt der Zahlen raus, die ich da hinten aufmultipliziert habe. Und jetzt schauen wir uns dieses Produkt an. So, wozu ist das kongruent? Die sind auch zu so einem teilerfremd. Jetzt brauche ich nochmal Notation, bevor ich das Produkt weiter umrechne. Wie war das? A ist teilerfremd zu P in Z. P teilt A also nicht. Und es ist eine ganze Zahl, also benutze ich diese Zeile. Das heißt, A ist zu genau einem Element aus M kongruent modulo P. Jetzt weiß ich nicht welches, also brauche ich irgendeine Bezeichnung dafür. Aber ich weiß, zu A gehört irgendwas, ich nenne es jetzt mal kurz B, in der Menge M, was dazu kongruent ist, modulo P. Bei 2 mal A ist es genauso. 2 mal A ist auch teilerfremd zu P, ist also auch zu genau einem Element in der Menge M kongruent, dann brauche ich auch eine Bezeichnung. Und wenn ich jetzt merke, dass ich A ja immer mit irgendwas multipliziere, kann ich ja diesen Faktor benutzen, um die Notation zu machen. Das heißt, ich sage jetzt, sei für alle I aus der Menge 1 bis P minus 1, dann kann ich das gleich da unten nämlich einfach einsetzen in dem Produkt, sei dann bi aus m so, und wir wissen, dass es eindeutig bestimmt ist, dass i mal a kongruent ist zu bi mod p. Also nochmal ausformuliert, was mache ich hier jetzt? Ich schaue mir a an, ich weiß, dass irgendwas in m dazu kongruent ist mod p und das nenne ich b1. Dann gucke ich mir 2 mal a an. Ich weiß, dass irgendwas in der Menge m dazu kongruent ist, modulo p, das nenne ich b2 und so weiter. Hier p minus 1 mal a. Irgendwas aus m ist dazu kongruent, das nenne ich b unten p minus 1. Das heißt, diese ganzen Leute habe ich jetzt. Und Kongruenz verträgt sich mit der Multiplikation. Kongruenz verträgt sich mit der Multiplikation. Es ist also egal, ob ich hier auf der linken Seite alles aufmultipliziere für jedes i, oder ob ich auf der rechten Seite alles aufmultipliziere für jedes i. Aha, okay. Dann können wir ja mal gucken. Hier verwenden wir also Lemma 6.4 mit den Rechenregeln für Kongruenzen. Hier habe ich das Produkt über diese ganzen i mal a. Dann verwende ich die Kongruenz da hinten und ersetze das durch das Produkt der ganzen bi. Gönnen wir uns eine Farbe. Dann benutze ich das. Für diese Kongruenz hier. Und das Lemma. Lemma sitzt hier auch noch. Warum ist das hilfreich? Naja, d die sind alle immer zu genau einem Element aus M kongruent. Und sie sind auch paarweise nicht kongruent mod P, denn sonst wäre ja durch Kürzen, wären dann ja die Zahlen 1 bis P minus 1 kongruent mod P. Also irgendwas davon sind sie aber. Das heißt, ich laufe hier wirklich einmal alle Elemente aus der Menge M durch. Ich erwische jedes Element einmal. Und das heißt, das ist kongruent, oder in Wirklichkeit sogar gleich, dem Produkt dieser Zahlen, die da stehen. Also P minus 1 Fakultät. Möchte ich da hin? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich mache es zu kompliziert. Ich schreibe es einfach nur einmal um. Das sind jetzt die Leute, wie nenne ich die mal kurz? B, B aus M, P. Ich lasse es mal eben so, denn ich hatte auf der linken Seite auch noch eine Idee. Hier steht ja, genau, so habe ich da vorhin angefangen. Ich habe da vorhin gesagt, wenn wir hier diese ganzen Produkte angucken, dann sind das insgesamt P minus 1 Zahlen. Und in jeder kommt einmal A vor. Das heißt, wenn wir das auch multiplizieren, steht da genau A hoch P minus 1. So, das hatte ich vorhin gesagt, aber wir haben es noch nicht benutzt. Dabei könnte man das hier benutzen, denn hier multipliziert man ja alles auf. Das heißt, das hier ist das gleiche wie A hoch P minus 1. Ich darf es ausklammern, weil wir das Kommutativgesetz haben. Wir multiplizieren ja ein Z. Mal Produkt über diese I's. Aber Moment, diese Zahlen sind doch einfach die Zahlen in der Menge M. Das heißt, es ist egal, ob ich dieses Produkt hinschreibe, Produkt aller I's und I läuft von 1 bis minus 1, oder ob ich die Elemente aus M auch multipliziere, das ist dasselbe. Jetzt möchte ich das wegkürzen. Denn hier steht ja quasi einmal dieses Produkt und hier steht irgendwas mal dieses Produkt. Und das Produkt möchte ich wegkürzen. Die Frage ist, ob ich das sinnvoll kann. Da nicken jetzt schon Leute. Ja. Der Grund ist, dass P eine Primzahl ist. Das verwenden wir hier wirklich massiv. P ist eine Primzahl. Das heißt, dass die Zahlen 1 bis P minus 1 zu P teilerfremd sind. Und dann ist das Produkt auch dazu teilerfremd. Wieder mit Lemma 3,25 teilweise ich nicht. Wir kürzen Lemma 6,5 und verwenden dabei nochmal Lemma 3,25. 3,25 brauchen wir an der Stelle, wo wir einzelne Zahlen haben, die teilerfremd zu P sind und dann sehen wollen, dass das Produkt teilerfremd zu P ist. Stichwort faktorieller Ring. Das sind alles Argumente, die wir in Z jetzt so schön machen können, weil Z ein faktorieller Ring ist. Und dann erhalten wir, wenn wir das gemacht haben, mal wischen an dieser Stelle, sondern möchte das da zusammenfassen. Okay, wir haben hier diesen Ausdruck, da kürzen wir jetzt das Produkt der Zahlen von 1 bis p minus 1 weg. Hier haben wir das auch stehen mit so einem Vorfaktor 1. Wenn wir das weggekürzt haben, erhalten wir also a hoch p minus 1 ist kongruent zu 1, immer noch nur p. Und das ist das, was wir zeigen wollen. Damit haben wir den kleinen Satz von Fermat bewiesen. Und ich möchte jetzt durch die Ideen noch einmal kurz durchquatschen, weil ich am Anfang zuerst eine andere Beweisstrategie im Kopf hatte. Die Beweisstrategie, die wir jetzt verfolgt haben, war die. Wir haben uns erstmal kurz eine Fallunterscheidung überlegt. Was ist los, wenn A durch P teilbar ist bzw. nicht? Wir haben gesehen, wenn A durch P teilbar ist, dann ist die Grundaussage, die da steht, nämlich A auf P kongruent A mod P, klar. Das heißt, die ist auch nur noch in dem Fall interessant, wo P kein Teiler von A ist. Und die zweite Aussage ist auch nur interessant in dem Fall. Also schauen wir ab jetzt auf den Fall, P und A sind teilerfremd. Und dann habe ich gesagt, wenn wir die zweite Aussage zeigen, nämlich A auf P minus 1 ist kongruent zu 1 mod P, dann folgt daraus die andere Aussage, da müssen wir nur einmal mit A multiplizieren. Und die ganze Zeit ist die Voraussetzung, dass P und A teilerfremd sind, das heißt P teilt A nicht. Und wir verwenden das P eine Primzahl. Es wird später noch eine Verallgemeinerung geben. Da ist dann die Zahl keine Primzahl mehr, da müssen wir wesentlich mehr aufpassen. Also freuen wir uns, dass P eine Primzahl ist. Und die Idee ist, quasi künstlich die Kongruenz zu nehmen, die wir eigentlich zeigen wollen, rechts und links irgendwie Zeug dazu zu multiplizieren, sodass eine Kongruenz entsteht, bei der wir irgendwie argumentieren können, dass die stimmt. So würde man es auf dem Schnellzettel vielleicht machen. Wir argumentieren jetzt natürlich logisch richtig. Wir fangen an mit einer Kongruenz, von der wir sehen können, dass die stimmt. Und der Kern ist das hier. Das rot eingekringelte Kongruenzzeichen. Das ist die Idee. Wie kommen wir darauf? Auf der linken Seite stehen Vielfache von A, wobei wir durchmultiplizieren bis P minus 1. Auf der rechten Seite stehen Elemente aus der Menge M. Und wie sind wir dahin gekommen, dass das kongruent ist? Na, wir haben uns überlegt, dass Vielfache von A, wobei wir von 1 bis P minus 1 laufen, individuell teilerfremd sind zu P. Und wenn man sie auch multipliziert, kommt deswegen auch wieder was raus, was teilerfremd zu P ist und wo der Faktor A auf P minus 1 drinsteckt. Das war eigentlich die Hauptidee, wieso man hier auf der linken Seite landet. Man sieht da etwas, wo A auf P minus 1 drinsteht. Wie kommen wir auf die rechte Seite? Naja, weil diese Vielfachen von A teilerfremd zu P sind, haben sie einen Rest beim Teilen durch P, der nicht 0 ist, und deswegen sind sie kongruent zu etwas aus der Menge M und auch zu nur genau einer Zahl. Das führt dazu, dass man dann, wenn man mit OP rechnet, diese Vielfachen von A durch die passenden Elemente in der Menge M ersetzen kann. Und wenn man das macht, heißt es, man multipliziert die einfach alle auf. Und dann haben wir auf einmal auf beiden Seiten so ein Produkt gesehen. Einfach die Zahlen 1 bis P minus 1. Einmal links, einmal rechts. Und dann mussten wir uns nur noch klar machen, dass man das wegkürzen darf mit OP. Da mussten wir also nochmal kurz nachdenken. Und dann. Also sehr viel kürzen, sehr viel rumrechnen mit Kongruenzen. Haben quasi alles, was wir heute hergeleitet und gezeigt haben, auch direkt einmal ganz toll genutzt. Und so würde es im chinesischen Restsatz, im sogenannten, auch weitergehen. Aber den zeige ich Ihnen nur und erzähle kurz, worum es da geht. Und wir beweisen den nicht, sondern das wird dann unser Einstieg ins neue Jahr. So, was ist im chinesischen Restsatz los? Gucken wir mal kurz. Da hat man natürlich Zahlen k und dann hat man teilerfremde ganze Zahlen m1 bis mk. Und irgendwelche ganze Zahlen. Und dann hat man ein System aus Kongruenzen. X kongruent zu irgendwas, modulo M1 und so weiter bis hin zu MK. Und die Frage, wie man da hinkommt, ist, kann man ein solches System von Kongruenzen lösen? Kann man also ein X finden, das gleichzeitig mehrere gewünschte Kongruenzen erfüllt? Und die Antwort ist ja. Wenn die Sachen, modulo denen man rechnet, paarweise teilerfremd sind, dann kann man so ein X finden. Das steht im sogenannten chinesischen Restsatz. Und wir werden sehen, dass man dafür genau die gleichen Ideen braucht, die wir heute schon in unseren Beweisen benutzt haben. Das heißt also, dass wir im neuen Jahr dann damit einsteigen, Rechenregeln für Kongruenzen zu wiederholen. So, ich beschließe dieses Jahr mit einem Dankeschön. Ich hoffe, dass ich Mittwoch noch einige von Ihnen sehe mit noch einer anderen weihnachtlichen Kopfbedeckung und vielleicht ja auch noch mit anderen kleinen Specials, ist immerhin kurz vor Weihnachten. Es lohnt sich zu kommen. Ich hoffe, da ist jetzt ein Video entstanden. Tschüss und alles Gute und danke. Denn ich habe zwar, letzte Woche, manche waren ja da, ich habe zwar keinen Preis gewonnen, aber ich bin zweimal nominiert worden für Preise vom Fachschaftsrat und irgendwas sagt mir, dass da vielleicht Leute aus der Algebra-Vorlesung was mit zu tun hatten. Deswegen möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Tschüss.